Ich möchte Sie zuerst einmal nochmals auf unseren Gemeindetag hinweisen. Das Besondere ist ja, dass wir Seeanstoß haben. Also wir werden hier werden wir unser Treffen haben mit diesem Vortrag von Grace Pfeiffer. Und hier ist die Sonntagsschule. Auf diesem Schiff hat die Sonntagsschule ihre Zeit. Und nachher werden wir irgendwo hier im See taufen. Also wer noch nicht getauft ist, darf sich gern taufen lassen, gleich an diesem Sonntag, wenn wir schon so nah beim See sind. Oliver, Jacki hat sich ja bereits gemeldet, die das wissen, die den Brief bekommen haben, wissen das ja. Und wir sind ja immer noch in dieser Reihe von Begegnungen mit Jesus. Und heute haben wir auch eine sehr wichtige Begegnung, die wir genau betrachten werden. Es war für die Pharisäer und Schriftgelehrten schon längst klar, was sie vorhatten. Nämlich, Jesus musste um jeden Preis beseitigt werden. Sie stritten einmal in einer Synagoge mit Jesus über das Sabbatgebot und sie waren natürlich sehr verärgert, was Jesus sagte. Und dann heißt es, die Pharisäer fassten, als sie die Synagoge verließen, den Plan, Jesus zu beseitigen. Das war also klar. Die Frage war nur noch, wie und wann sie zur Tat schreiten sollten. Und sie mussten natürlich eine plausible Anklagepunkte für ihn haben. Dass sie das vor dem Volk vertreten konnten. Sonst würde sich ja das Volk gegen sie wenden. Und so reisten diese hohe Delegation aus Jerusalem in das Gebiet Galiläa, wo Jesus wirkte. Also aufgepasst, jetzt wird es heikel. Jetzt kommen hohe Herren, die Führer, die religiöse Führerschaft reist über 100 Kilometer, um einen Fehler zu suchen, den Jesus machen könnte, damit sie ihn anklagen. Und dass sie legitimiert sind, Jesus umzubringen oder zu beseitigen, wie auch immer. Den Bildschirm schnell drehen. Danke. Das ist aber nicht so einfach, wenn wir Jesus kennen. Jesus kann man nicht so leicht aufs Glatteis führen. Und was sich hier ereignet und wie Jesus sich äußert, ist für uns heute noch immer von allergrößter Bedeutung. Und das Problem, das ich heute Morgen habe, ist, dass man so einen Text, den wir gehört haben, fast nicht gerecht werden kann oder überhaupt nicht gerecht werden kann innerhalb einer Predigt. Man müsste fast ein Wochenende für das haben oder ein Seminar machen. Es werden sicher nicht alle Fragen, die jetzt aufkommen und die ich in euch aufrühren werde, beantwortet werden. Es ist einfach einerseits ein bisschen eine unbefriedigende Angelegenheit, obwohl es ein wunderbarer Text ist, aber man wird ihm irgendwie nicht gerecht. Also fangen wir mal an. Zuerst müssen wir den Pharisäern und Schriftgelehrten eines zugestehen. Sie führten ein bewundernswertes religiöses Leben. Ihre Art, den Glauben zu leben, imponierte. Sie waren bereit, große Opfer zu bringen und ein diszipliniertes Leben zu führen. Sie waren Vorbilder in der Disziplin des Glaubens. So sagte ein Pharisäer im Tempel, betete er, ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den 10. von allen meinen Einkünften. Das muss ihm alleine nachmachen. Fastet doch nur mal 1 Tag in der Woche. Aber er machte das 2 in der Woche und verzehntete alles. Nur dieser Verwaltungsaufwand, den er betrieb, um alles zu verzehnten. Aber nicht nur das. Das ist ja nur ein Teil von dem, was sie befolgten. Die Pharisäer und Schriftgelehrten befolgten viele detaillierte Vorschriften und Gesetze und Anweisungen. Und deshalb war es für sie nicht tolerierbar, wie Jesus diese Vorschriften handhabte, die sie befolgten. Wenn Jesus ein ernstzunehmender religiöser Führer sein wollte, dann musste er zumindest die Überlieferungen der Ältesten, der Vorfahren befolgen. Und sonst hat er nicht das Recht, als Lehrer aufzutreten. Und als Beispiel für eine skandalöse Übertretung nahmen sie die Vorschrift über das Händewaschen vor dem Essen. Sie fragten Jesus, warum missachten deine Jünger die Vorschriften, die uns von den Vorfahren her überliefert sind? Zum Beispiel, jetzt nehmen Sie eben dieses Beispiel des Händewaschens. Zum Beispiel waschen sich vor dem Essen, waschen sich deine Jünger vor dem Essen die Hände nicht? Wie abscheulich. Natürlich lassen die Jünger nicht mit schmutzigen Fingern, mit schmutzigen Händen. Es handelt sich hier um eine rituelle Waschung der Hände, die sie nicht befolgten, die Jesus übrigens auch nicht befolgte. Nämlich als er bei einem Pharisäer zum Essen eingeladen war, verzichtete Jesus auf diese rituelle Waschung. Das ärgerte den Pharisäer ungemein. Jesus nahm am Tisch Platz, ohne zuerst die vorgeschriebene Waschung zu verrichten. Als der Pharisäer das sah, war er entrüstet. Das war eine Beleidigung des Glaubens. Die Waschung der Hände war eine sehr umständliche Angelegenheit. Also es gab zwei Waschvorgänge. Der erste war einmal, um die Unreinheit abzuwaschen. Das heißt, bevor man überhaupt diese Waschung anging, hatte man schon saubere Hände. Weil es durfte kein Holz, kein Staub, kein Sand, nichts auf der Hand sein, weil dann kommt das Wasser dort nicht hin und dann wird es ja nicht rein. Also man musste saubere Hände haben, dann werden die Hände abgewaschen und nachher sind die Hände rein, aber das Wasser ist noch unrein, mit dem man das erste Mal gewaschen hat. Also jetzt braucht es eine zweite Waschung, um das unreine Wasser wegzuwaschen. Da gab es noch andere Dinge, die man beachten muss, nur dass ihr eine Vorstellung habt, es geht um eine rituelle Waschung, die hier gehandhabt wird. Nun, Jesus reagiert auf ihren Vorwurf ziemlich direkt und unzimperlich. Er rechtfertigt in keiner Weise die Verhaltensweise der Jünger, sondern er bläst zum Gegenangriff. Und ihr, sagt er, sagt nicht einmal, warum er das zulässt bei den Jüngern, und ihr missachtet ihr Gottes Gebote, euren Vorschriften zuliebe. Warum missachtet ihr Gottes Gebote, eure Vorschriften zuwider? Jesus stellt die Gebote Gottes und die Überlieferungen der Vorfahren einander gegenüber. Ihr beklagt, sagt er im Grunde genommen, dass meine Jünger die Vorschrift der Vorfahren nicht befolgen, aber ihr macht etwas ganz viel Schlimmeres. Ihr befolgt nicht die Gebote Gottes. Für die Pharisäer war das ein und dasselbe. Die Vorschriften der Vorfahren waren doch Auslegungen und Erklärungen für die Gebote Gottes. Sozusagen eine praktische Umsetzung der Gebote Gottes. Und wer diese Vorschriften nicht befolgte, dachten sie, verstößt gegen Gottes Gebot, weil das ja die Anwendung der Gebote Gottes ist. Deshalb wurden diese Überlieferungen und Vorschriften mehr gewichtet als Gottes Gebote. In einer jüdischen Schrift ist zu lesen, wichtiger sind die Worte der Ältesten, also der Vorfahren, als die Worte der Propheten. Also das, was wir in der Bibel haben. Deshalb war es in den Augen der Pharisäer und Schriftgelehrten eine unerträgliche Ungeheuerlichkeit, dass sich Jesus als Führer nicht an diese wichtigen Vorschriften hält. Denn wer zum Beispiel diese Waschung nicht vollzog, beging ein großes Verbrechen. So heißt es auch in diesen Schriften, wer Brot ohne Hände spülen isst, ist wie einer, der eine Hure beiwohnt. Was bitte sehr. Ich finde das noch ein riesiger Unterschied. Oder ihr nicht? Oder wer das Abspülen der Hände geringschätzt, wird aus der Welt gerissen, hat kein Lebensrecht mehr. Diese Einstellung konnte Jesus natürlich nicht beeindrucken. Im Gegenteil. Ihr, sagt er, warum missachtet ihr Gottes Gebote, euren Vorschriften zuliebe? Und Jesus macht damit deutlich, dass die Vorschriften der Vorfahren Gottes Gebote nie ersetzen können. Und wenn man das macht, entstehen skandalöse Verhaltensweisen. Und wohin das führen kann, macht Jesus an einem ihrer Vorschriften deutlich. Er sagt ihnen, Gott hat zum Beispiel gesagt, das passt ja zum Muttertag und Vatertag. Die Väter müssen auch mal gerühmt werden, hat mir Martin vorhin gesagt. Wir kämen einfach zu kurz, dass das jetzt auch mal noch gesagt ist. Und das Gebot sagt das ja auch hier. Gott hat zum Beispiel gesagt, ehre Vater und Mutter, und wer Vater und Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Das ist eigentlich eine ganz klare Aussage, ein ganz klares Gebot Gottes. Aber was habt ihr daraus gemacht? Ihr dagegen lehrt, man könne zu seinem Vater oder zu seiner Mutter sagen, alles, was dir eigentlich von mir als Unterstützung zusteht, erkläre ich zur Opfergabe. Das ist doch nett, oder? Da freuen sich die Eltern. Das ist eine ganz raffinierte Angelegenheit. Der Sohn sagt nicht, er würde das, was er den Eltern schuldig ist, selber als Opfergabe dem Tempel bezahlen oder ins Reich Gottes investieren. Das wäre ja auch nicht sehr nett, aber er würde immerhin auch noch ein Opfer bringen. Er würde keinen persönlichen Gewinn aus dieser Praxis ziehen. Er würde dasselbe machen, einfach an einem anderen Ort. Das wäre nicht nett und das würde auch dem Gebot Gottes nicht entsprechen. So war das aber nicht. Der Sohn erklärte in Form eines Gelübdes, dass jeder Anspruch, den die Eltern an ihn hätten, für sie, also für die Eltern, wie eine Opfergabe sein soll. Ach, ich bezahle dir jetzt nichts. Ich behalte das für mich. Aber dass du nichts bekommst, dann nimmst du das, wie du das geopfert hättest. Das heißt, der Sohn behält das Seine voll und ganz, ohne irgendetwas an den Tempel abzugeben. Und die Eltern hatten ihre Ansprüche an den Sohn komplett verloren. Dann braucht man seine Eltern nicht mehr zu unterstützen. Damit habt ihr euch eure eigenen Vorschriften zuliebe das Wort Gottes außer Kraft gesetzt. Das ist ein Skandal. Das ist unfassbar, dass man so etwas unter einem religiösen Mantel machen kann. Man enteignet seine Eltern in einem Gelübde, in einem heiligen Gelübde und bereichert sich damit persönlich. Es war dem Sohn dann sogar verboten, noch etwas für die Eltern zu tun. Im Markus-Evangelium, im Parallelbericht, heißt es sogar, und auf eine solche Erklärung hin, lasst ihr ihn nichts mehr für seine Eltern und seine Mutter tun. Er darf nicht einmal mehr. Das ist eine solch anstößige Art und Weise, mit dem Gebot Gottes umzugehen, das zum Himmel schreit, im wahrsten Sinn des Wortes. Und Jesus hat dafür nur ganz klare, harte Worte. Ihr Heuchler. Ihr seid einfach Heuchler. Es ist unfassbar, zu was ihr in der Lage seid, mit euren Vorschriften der Vorfahren Gottes Gebote zu eliminieren und menschenverachtend zu handeln. Ihr Heuchler, was Jesaja prophezeit hat, trifft genau auf euch zu. Und jetzt zitiert er aus dem Alten Testament. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts als Gebote von Menschen. Außen sieht alles wunderbar aus, imponierend, da werden die größten Zeremonien durchgeführt. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was sich Gott vorstellt vom Glaube. Der Glaube wird nur noch als Vollzug von Gesetzen und Ordnungen gelebt. Das kann man wirklich sehr imponierend tun. Menschen bringen auf diese Weise große und beeindruckende Opfer. Doch Gott gefällt das nicht, und das ist das, was uns so schwer fällt. Wenn wir Menschen sehen, die religiös viel Aufwand betreiben, die ihr ganzes Leben opfern, die alles aufgeben, aber sie tun das nach Vorschriften, die Gott gar nie gegeben hat. Und wie solche Gesetze und Ordnungen entstehen können, möchte ich euch anhand einem kleinen Beispiel sagen. Gott sagte doch Adam, du darfst von allen Bäumen im Garten essen, nur nicht vom Baum, dessen Früchte Wissen geben, sonst musst du sterben. Also es war klar, man darf nicht von dieser Frucht essen, was das auch immer für eine Frucht war. Jetzt im Gespräch, da das Eva mit der Schlange führte, sagte Eva, esst nicht, also Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Also hat Eva bereits etwas hinzugefügt. Denn Gott hat nicht gesagt, man solle sie nicht berühren, diese Frucht, sondern man soll sie nicht essen. Und jetzt hier, an diesem kleinen Beispiel, können wir etwas entdecken, das für uns sehr wichtig ist. Gott hat gesagt, diese Frucht dürft ihr nicht essen. Das war eigentlich das, was Gott gesagt hat. Sie hätten mit der Fußball spielen können, mit dieser Frucht. Sie hätten die irgendwo aufstellen können, wie auch immer. Sie durften sie nicht essen, das war klipp und klar. Nun, Eva hat wie einen Schutzzaum um dieses Gebot gemacht. Also wenn ich nicht essen darf, dann ist es viel sicherer, wenn ich schon mir sage, ich berühre sie gar nicht. Dann kann ich sie schon gar nicht essen. Das ist manchmal gar nicht schlecht, das brauchen wir manchmal. Wie ein Schutzzaum um ein Gebot, das wir irgendwie denken, das können wir halten. Und nun wird das praktisch, plötzlich wird das, dieser Zaum, den wir gemacht haben um ein Gebot Gottes, wird zum Gebot Gottes für uns, in unserem Denken. Was das für Folgen hat, werde ich euch jetzt dann noch zeigen. Versteht ihr das Prinzip? Man baut einen Sicherheitszaum um das Gebot Gottes. Schlussendlich, am Schluss, wissen die Leute nicht einmal mehr, was das Gebot Gottes eigentlich war. Sie kennen nur noch den Zaun. Und dann gibt es Zäune um Zäune. Das expandiert sich dann. Am Schluss, kein Mensch weiß mehr, um was es eigentlich schlussendlich ging. Ein Gelehrter sagte, ein jüdischer Gelehrter, der um 135 nach Christus starb, die Überlieferung ist ein Zaun für die Tora. Ist ein Zaum, die Tora, das ist das Gesetz Gottes, das ist ein Zaum, die Überlieferung für die Tora. Also eine Anweisung. Plötzlich sieht man eben nur noch den Zaun. Man baut sich Ordnung, um die Gebote Gottes baut man sich Ordnung und ebenso Zäune. Ich möchte einige Beispiele nennen, wie das heute bei uns sein kann. Nehmen wir zum Beispiel die sexuelle Reinheit, die wir anstreben, die Gott von uns auch wünscht. Jetzt können wir sagen, ja, das Internet oder Kioske, die sind alle verseucht. Da hat es viel Sexualität drin, die uns nicht gut tut. Also, wir machen einen Zaum darum, wir sagen, Internet ist tabu für uns. Weil wenn wir gar nicht schon ins Internet gehen, dann können wir schon gar nicht auf so eine Seite kommen. Also lassen wir das Internet weg. Sagen wir, das brauchen wir nicht. Und in einen Kiosk gehe ich auch nicht mehr, obwohl es dort auch viele gute Sachen gibt. Aber ich gehe schon gar nicht, weil die Gefahr ist ja, dass ich dann mit einem Heft rauslaufe, das ich nicht hätte kaufen sollen. So haben wir schon einen Zaum gebaut. Egal, ob man im Internet sogar evangelisieren kann oder nicht, das ist egal. Oder auf Gott hören. Wir machen jeden Morgen stille Zeit und beten, das ist gut, ich habe überhaupt nichts dagegen. Aber wir machen das, dann müssen wir eine Viertelstunde, dann müssen wir eine Halbstunde, dann kommt wieder einer, der sagt, wir müssen das eine Stunde machen. Und dann absolvieren wir all diese Dinge, wir tun das, können Gott sagen, ich habe es ja immer gemacht. Aber vielleicht habe ich mir gar nie etwas sagen lassen vom Wort Gottes her. Oder Gott ehren. Das kann man auch. Was heißt Gott ehren ganz praktisch, wenn wir das umsetzen? Ich predige noch in einer anderen Gemeinde ab und zu. Da wird immer zum Singen aufgestanden, jedes Lied. Ich glaube, wenn man dort einmal nicht aufsteht, dann würde das wie fast gotteslästerlich empfunden. Weil sie offenbar den Kodex haben wenn man Gott wirklich ehrt, steht man auf beim Singen. Bei der Schriftlesung bleiben sie sitzen. Es gibt Gemeinden, die stehen auf bei der Schriftlesung, weil sie sagen, damit müssen wir Gottes Ehre erweisen, dass sein Wort heilig ist, wenn die Schrift gelesen wird, müssen wir aufstehen, dann stehen alle auf. Ich sage, ich habe auch nichts dagegen, können wir auch machen. Also es gibt ganz viele Dinge, die wir dann machen können. Zum Beispiel auch die Abläufe bei einem Abendmahl. So und so muss es gehen, damit Gottes Heiligkeit nicht angetastet wird und so weiter. Und das kann sich häufen ins Unendliche. Und dann kommen noch die ganzen Kleidervorschriften. Sagt, so muss man sich kleiden und so und auf das muss man gucken und auf das. Am Ende sind wir mit Vorschriften und Gesetzen eingemauert, dass man kaum noch atmen und leben kann. Man schafft das gar nicht. Das schaffen nur noch, was wir dann an Gesetzen aufgebaut haben, um die Gebote Gottes herum. Das schaffen nur noch die höchst disziplinierten Menschen. Weil dann wird der Glaube zum Krampf. Und ich könnte manchmal heulen, wenn ich Christen höre, die sich vom Glauben losgesagt haben und sagen, ich schaffe das einfach nicht mehr, Christ zu sein. Diese Anforderungen, ich schaffe das nicht. Dann lasse ich es lieber. Die bringt man fast nicht mehr in einen gesunden Rahmen zurück, was Glauben eigentlich heißt. Weil sie den Glauben als einen Gesetzeskodex erlebt haben. Das darfst du nicht, das darfst du nicht, da musst du aufpassen, so lange musst du in der Bibel lesen, so lange musst du beten und so weiter. Man hat es getan und man hat es getan und irgendwo hat man gemerkt, ich schaff's nicht, ich komme nicht nach. Ich bin nicht so gut wie der andere. Und dann kommen noch die Vollzeiter, die haben sowieso vergessen, dass man noch 8 Stunden was anderes tun kann, als in der Bibel lesen und Predigten vorbereiten. Die sagen dann auch noch, was man tun soll. Dann denkt man mit der Zeit, ja, die können ja gut sprechen, die sind ja freigestellt für das. Und da haben wir eine ächzende Truppe. Und unser Glaube basiert nur noch darauf, dass wir aufeinander gucken, ob wir es schaffen. Am Ende sind wir mit Vorschriften eingemauert. Alle konzentrieren sich auf die richtige Handlung und Verhaltensweise. Sie sehen darauf, ob der jetzt aufsteht oder nicht, ob der sich neigt oder nicht, ob er die richtigen Kleider anhat oder nicht, ob er sich richtig verhält beim Abendmahl oder nicht. Und wir vergessen, auf die innere Haltung zu achten. Nämlich einer, der sitzt, kann genauso andächtig sein wie einer, der steht. Und einer, der alle 2 Tage in der Bibel liest, der kann sich mehr sagen lassen vom Wort Gottes her und darauf achten, als einer, der jeden Tag 5 Stunden liest. Das ist die innere Haltung. Solche Art des Glaubens, mit Gesetzen eingemauert, das kann sehr imponieren. Dieses aufopfernde Leben kann sehr beeindrucken, aber es verführt, weil es uns falsche Sicherheiten gibt. Weil wir meinen, wenn wir das tun, dann muss Gott mit uns zufrieden sein. Es ist eben einfacher, etwas abzuhandeln, vor allem für disziplinierte Leute, als ein reines Herz zu behalten. Es ist einfacher, schnell in der Bibel zu lesen, dass ich gelesen habe, als das ernst zu nehmen oder das zu tun, was ich zu tun hätte. Nämlich Dinge in meinem Leben zu ordnen. Und das führt uns, obwohl es imponierend ist und aufopfernd, es führt uns in die Enge und es engt uns ein, weil wir all die Vorschriften, die entstehen, nicht einhalten können. Paulus sagt deshalb, und warnt, gebt Acht, dass euch niemand mit leeren Vorspielungen einfängt, euch die wahre Religion zu bringen. Das beruht doch alles auf Menschenlehren und hat nur mit den kosmischen Mächten zu tun. Aber nicht mit Christus. Aufrichtig und hingebungsvoller Glaube überführt und befreit. Nun wandte sich Jesus der Menschenmenge zu, die um ihn herum war, und sagte, nicht das, was der Mensch durch den Mund in sich aufnimmt, macht ihn in Gottes Augen unrein. Unrein macht ihn vielmehr die Worte, die aus seinem Mund herauskommen. Vielmehr unrein ist das, was im Menschen drinsteckt. Durch Speise geschieht keine Verunreinigung des Menschen. Das Problem besteht nicht darin, was der Mensch isst. Dieser Gedanke war übrigens für die Juden gar nicht so einfach zu verstehen. Petrus benötigte später noch eine spezielle Lektion Gottes. Gott zeigt ihm in einer Vision unreine Tiere, Tiere, die sie eigentlich als Juden nicht essen durften. Und er forderte ihn auf, das zu essen. Und Petrus fand das sehr schwierig. Er sagte Gott, auf gar keinen Fall, Herr, werde ich das essen. Ich habe noch nie in meinem Leben etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Also nach der Auferstehung Jesu brauchte Petrus noch eine spezielle Unterweisung in dieser Frage. Das war also eine ganz wichtige Sache bei den Juden. Aber Jesus sagt hier, dass uns Speisen nicht verunreinigen können. Aber das, was aus unserem Herzen herauskommt, ist unrein. Nun, die Jünger waren vermutlich etwas erschrocken, wie hart Jesus den Pharisäern, Schriftgelehrten, entgegnete. Sie waren immerhin geachtete Leute im Volk Israel. Und so sagten sie Jesus, weil sie dachten, vielleicht hat er es gar nicht gemerkt, was er da getan hat in seinem Eifer. Weißt du, Jesus, dass die Pharisäer an diesem Wort Anstoß genommen haben? Klar wusste er das. Natürlich war das Jesus klar, dass diese Männer sich maßlos über ihn ärgerten. Wer lässt sich schon gerne direkt ins Gesicht sagen, dass er ein Heuchler ist, dass sein Glaube im Grunde verlogen ist, auch wenn er sehr imponierend aussieht und sie viele Opfer bringen? Aber Jesus ging nicht zu ihnen, um sich zu entschuldigen oder zu sagen, ah, es tut mir leid, ich hätte vielleicht mich ein bisschen gewählt rausdrücken können, es tut mir leid, dass ich dir das so direkt gesagt habe, ich hätte es auch mehr durch die Blume sagen können, zwar in dem, was ich gesagt habe, bin ich mir immer noch sicher, dass es richtig ist, aber das macht Jesus nicht. Im Gegenteil. Er erklärt den Jüngern nämlich nur, warum er so hart mit ihnen war. Jede Pflanze, sagt er, die nicht mein Vater im Himmel gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Mit anderen Worten, diese Männer beanspruchen, im Namen Gottes zu reden und zu handeln, aber in Wirklichkeit handelten und redeten sie eigenmächtig, ohne Auftrag Gottes. Sie waren nicht von Gott eingesetzt für dieses Amt. Sie hatten sich ihre eigenen Gesetze und Gebote gegeben. Wohl war es imponierend und schien sehr aufopfern, aber eben, es war im Grunde menschliches Gesetz. Menschliche Gesetze, die sie befolgten und auf die sie stolz waren. Von Gott waren sie nicht für diesen Dienst autorisiert. Deshalb sollten sich die Jünger nicht um sie kümmern. Sie sind keine geistlichen Autoritäten, selbst wenn sie da im Volk als das gelten. Das war schwierig für die Jünger. Das waren auch Autoritäten für sie. Und Jesus sagt es, ihr müsst gar nicht auf sie gucken. Die müsst ihr gar nicht ernst nehmen. Lasst sie. Sie sind blinde Blindenführer und wenn ein Blinder einen Blinden führt, fallen beide in die Grube. Wenn ihr euch nämlich von solchen Leuten führen lasst und von solchen Leuten euch belehren lasst und die Lehren dieser Leute befolgt, dann werdet ihr mit ihnen zusammen ins Verderben laufen. Das war also mal geklärt. Die Pharisäer, Schriftgelehrten, waren keine Autoritäten für die Jünger. Das wollte Jesus so. Aber nun hatte Petrus noch eine Frage und sie hatten offensichtlich nämlich nicht ganz richtig verstanden, was Jesus sagte. Erklär uns den Ausspruch über das, was unrein macht. Jesus war einmal mehr über die Begriffsstutzigkeit seiner Jünger erstaunt. Habt ihr auch ihr noch immer nichts begriffen? Also dann nochmals in aller Deutlichkeit. Versteht ihr denn nicht, dass alles, was man durch den Mund in sich aufnimmt, in den Magen gelangt und dann wieder ausgeschieden wird? Das wissen wir alle, so viel Schulunterricht haben wir auch. Das heißt, man muss nicht mal in die Schule gehen, um das festzustellen. Das Problem liegt also nicht in dem, was man isst und wieder ausscheidet, sondern das Problem ist, Was jedoch aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen, und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Also im Herzen des Menschen liegt das Problem begraben. Dort muss man ansetzen. Und was kommt denn aus diesem Herzen? Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Das kommt aus unseren Herzen. Das ist unrein. Und das macht unrein. Das verseucht die Menschen. Also Gott ist nicht interessiert an den vielen Vorschriften, die sich Menschen gemacht haben. Ihn interessieren unsere Regeln überhaupt nicht. Gott hatte immer ein anderes Ziel. Er wollte und will unsere Herzen verändern. Alle Formen, die wir ausüben, sollen Ausdruck unseres Herzens sein. Das ist es, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht. Aber mit ungewaschenen Händen essen macht ihn nicht unrein. Gott möchte aus uns aufrichtige Menschen machen, die ganz und gar ehrlich sind. Menschen, die aus lauteren Motiven handeln, eben aus reinem Herzen. Wie Paulus dem Timotheus sagt, jede Unterweisung der Gemeinde muss zur Liebe hinführen, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Und wie wichtig das Jesus war, wird durch ein Beispiel deutlich, das er erzählt. Wenn also du eine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Also zuerst Ordnung haben. Das ist Gott viel wichtiger, als dass wir unsere Vorschriften abspulen und abhandeln. Diese Veränderung des Herzens kann nur durch Jesus geschehen. Nur er kann diese Veränderung in uns bewirken. Und darum geht es im Glauben. Wer aufrichtig seine Sünden bekennt, dem wird vergeben und Jesus reinigt sein Herz. Da geschieht eine Veränderung des Menschen schlechthin. Die Folge ist ein hingebungsvolles Leben, hingebungsvoll an Jesus, an unseren Erlöser. Dieses Leben befreit, es befreit uns aber nicht dazu, um unsere Sünden zu rechtfertigen, wie wir als Christen leider auch dazu in der Lage sind. Wir finden dann für jede Sünde noch eine schöne, religiös klingende Erklärung. Sogar, dass Gott uns geführt hat. Bis zur Dankbarkeit. Das kommt dann in die Kategorie dessen, was die Leute gemacht haben, die gesagt haben, man soll den Eltern praktisch sagen, das ist eine Opfergabe, was dir von mir zusteht. Es geht bis hin zur Dankbarkeit, dass Gott eigentlich in die Sünde hineingeführt hat. Denn hingebungsvoll leben heißt ja nicht, dass ich auf nichts mehr Acht habe. Hingebungsvoll leben heißt, dass ich ein Leben führe, das Gott gefällt. Dann tue ich bestimmte Dinge nicht, weil ich weiß, sie gefallen Gott nicht. Und das wäre jetzt dieses riesige Thema, das man jetzt eigentlich diskutieren müsste. Wo sind da die Grenzen? Das kann ich jetzt nicht ins Detail, man kann es auch nicht für alle Zeiten ausführen. Aber eins ist klar, das fällt uns immer schwer zu verstehen, dass es an der Gesinnung liegt. Und dass zwei dasselbe tun können. Der eine tut es von Herzen und der andere tut es, um ein Gesetz zu erfüllen. Es ist eben einfacher, Äußerlichkeiten zu messen, als das Herz zu messen und die Motive zu verstehen oder zu erkennen. Wir sind nicht befreit zu einem ausschweifenden Leben, sondern wir sind befreit für ein Leben, das Gott gefällt. Aufrichtiger, hingebungsvoller Glaube überführt uns von Sünde Und er befreit uns zu einem Leben, das Gott gefällt. Und zu einem Leben, das Ziel und Sinn hat. Jesus entlarvt das imponierende und aufopfernde religiöse Leben der Pharisäer und Schriftgelehrten. Heuchler waren sie. Aufopfernde, imponierende Heuchler. Jesus entlarvte diese Religiosität. Fassaden interessieren Gott nicht. Was hilft es, wenn wir regelmäßig beten, aber vor Neid und Eifersucht zerplatzen? Manchmal denken wir im Waageprinzip. Wir denken, aha, ich bin jetzt neidisch und ich habe böse Gedanken über weiß ich was alles. Jetzt bete ich einfach ein bisschen mehr oder ich lese einfach ein bisschen mehr in der Bibel, dann wird das Gott schon anerkennen. Wir denken, wir können wie eine Waage einen Ausgleich schaffen. Aber Gott möchte dann, dass ich an der Wurzel anpacke. Und dass in mir eine tiefe Veränderung geschieht. Nicht eine oberflächliche. Das nennt man Kompensationsverhalten. Wir kompensieren relativ schnell, weil das einfach ist. Jetzt habe ich da was Schlechtes gemacht, jetzt mache ich was Gutes. Oder der berühmte Vorwurf, den Männer haben, wenn sie Blumen nach Hause bringen. Ja, was hast du gemacht, dass du Blumen bringst? Was willst du ausgleichen jetzt? Oder? Sag mir lieber, was du gemacht hast, statt Blumen zu bringen. Das ist Kompensationsverhalten. Zum Schluss möchte ich euch eine Begebenheit in einem Dorf erzählen. Ein Dorf auf dem Land hatte ein großes Problem mit ihrem Brunnen. Es war die einzige Wasserquelle. Sie war tief hinuntergegraben ins Grundwasser. Über dem Brunnen war ein Deckel und auf diesem Deckel eine Pumpe, wo man das Wasser hochpumpen konnte. Doch seit einiger Zeit waren die Leute mit diesem Brunnen nicht zufrieden. Es gab zwar genügend Wasser, aber es war unsauber und faulig. Und sie wussten, dass so Wasser Krankheiten hervorrufen kann. Nun, so wollten sie dem Abhilfe verschaffen und haben die Dorfgemeinschaft zusammengerufen, haben sich beraten, was man da eigentlich machen sollte jetzt. Und Herr Sauber vermutete, dass es an der Pumpe liegt. Sagte, guck mal die Pumpe, wie die rostig ist. Da kann ja kein gutes Wasser durch diese Pumpe kommen. Die muss man in Ordnung bringen, abschleifen, frisch bemalen und dann kommt da gutes Wasser raus. Okay, man hat das gemacht, man hat die Pumpe abgeschmirgelt, man hat sie neu gestrichen, das Dorf ist wieder zusammengekommen, man hat das Wasser gepumpt und sich schon gefreut, jetzt ist das schon besser. Es war immer noch faulig. Jetzt hat die Pumpe schön ausgesehen, alle dachten, wunderbar, jetzt haben wir fast wie einen neuen Brunnen. Aber es kam faules Wasser. Nun, dann kommt der Herr Vernunft. Er war bekannt, dass er ein gutes Mundwerk hatte, dass er gut reden konnte. Und dann sagte er, ja, wisst ihr, man muss diesem Brunnen nur richtig zusprechen. Und alle sagten, ja, sprich ihm zu. Weil sie dachten, wenn der spricht, das wird nur schon amüsant, wenn wir den hören. Und er hat den Brunnen bearbeitet und besprochen und alle Argumente hervorgebracht. Und die Leute haben gelacht und sich gefreut. Und dann hat man das Wasser wieder gepumpt. Es war immer noch faul. Es hat nichts genützt. Gut, dann kam Herr Brügel, das war der Dorflehrer. Er sagte, ich hätte euch das gleich sagen können, dass es nichts bringt. Ich sehe das an meinen Schülern, mit Worten erreicht man nichts. Man muss es fühlen lassen. Und dann lässt er sich einen Bambusstock geben und fängt an, auf diese Pumpe einzudreschen. Und die Schüler da, die Jungs, die halten die Augen zu, weil die denken, das klingt bei denen so im Schulzimmer. Und er prügelt auf diese Pumpe los, bis dieser Bambusstab zersplittert. Und dann, ganz zufrieden, putzt er seinen Schweiß weg von der Stirn und ruft einen Schüler, oder soll jetzt mal die Pumpe betätigen. Und er betätigt die Pumpe. Das Wasser war immer noch faul. Und dann kam ein Dorfältester, ein weiser Mann, der gewöhnlich wenig Worte machte, und er sagte, es liegt nicht an der Pumpe, ist nicht das Problem. Da Dann geht er schnell mit seinem Sohn weg ins Haus, kommt zurück mit Werkzeug und sagt, jetzt decken wir mal diesen Brunnen ab, nimmt den Deckel weg, die Pumpe weg. Dann sehen sie, am Rand ist der Mörtel los, fällen Dinge in den Schacht. Und dann lässt er an einem Seil seinen Sohn in den Brunnen hinunter, mit einem Eimer. Und dann kommt der Sohn mit diesem Eimer wieder hoch. Und in diesem Eimer war ein verfaulter Schuh, rostige Büchsen, eine tote Ratte und ein halb verwestes Kadaver eines jungen Hundes. Man brachte auch die Wände wieder in Ordnung, deckte den Brunnen zu, und als er gesäubert war, der Deckel wieder drauf, hatten sie wieder gutes Wasser. Dann sagten die Leute, auf die Idee hätten wir auch kommen können. Warum sind wir nicht früher darauf gekommen? Natürlich ist das das Problem. Wie viele Pumpen werden bei uns bearbeitet und bemalt und geschlagen? Dabei sollte man mal den Deckel heben, mal all den Unrat rausholen, der drin steckt. Paulus sagte ein sehr schönes Wort, finde ich. Wo Menschen mit Jesus Christus verbunden sind, zählt nicht, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Das kann man auch sagen, ob jemand modern gekleidet ist oder nicht. Ob jemand aufsteht beim Singen oder nicht. Ob jemand aufsteht beim Beten oder nicht. Ob jemand aufsteht bei Schriftlesung oder nicht. Ob jemand Hosen oder Röcke anhat. Also gut, bei den Männern vielleicht, in unserem Kulturkreis. Aber ihr wisst, was ich meine. Ob die Pumpe frisch gestrichen ist oder nicht. Nein, das zählt nicht. Es zählt nur der vertrauende Glaube, der sich in tätiger Liebe auswirkt. Das ist das, was Gott gefällt. Und Jesus wird immer Religiosität entlarven. Und er wird nie an religiösem Eifer, mag er noch so imponierend und mag er noch so aufopfernd sein, seine Freude haben. Sondern es wird es immer verabscheuen, wenn wir nur an der Pumpe rummachen und wenn wir nicht in den Brunnen runtersteigen und die Dinge dann wirklich wieder sauber rauskommen. Imponierender Glaube, imponierender und aufopfernder Glaube verführt, weil er uns falsche Sicherheiten gibt, falsche Sicherheiten verspricht und er engt uns ein, es wird immer enger. Man hat immer noch die verrückten Ideen, was man noch machen könnte. Man verliert den Zugang zu dem, was eigentlich zählt. Aufrichtiger, hingebungsvoller Glaube überführt und er befreit. Er befreit zu einem Leben, das Gott gefällt und das uns entspricht, das er sich vorgestellt hat, wie wir leben sollen. Ich bete mit uns. Ja, Vater, ich danke dir für das, was wir miteinander betrachten konnten. Es ist für uns eine große Herausforderung. Denn wir können nicht nur auf die Pharisäer zeigen, wie schlimm das sie sind, sondern wir selber stehen in der Gefahr, uns so zu verhalten. Unseren Glauben auf Äußerlichkeiten abzustellen, was wir tun und nicht tun. Welche Ordnungen wir einhalten und nicht einhalten. Aber dir ist viel wichtiger, wie unser Herz aussieht. Weil dann kommen auch die richtigen Handlungen raus. Vielleicht nicht so imponierend, vielleicht nicht so aufopfernd, aber so, dass sie dir gefallen. Herr, hilf uns, dass wir immer wieder erkennen, wo wir in der Gefahr stehen, Dinge zu veräußerlichen, die sich eigentlich innen in uns abspielen müssten. Wo wir kompensieren, statt in Ordnung zu bringen. Herr, wir brauchen das als Gemeinde und wir brauchen das auch in unserem persönlichen Leben. Und ich bitte dich auch für all die Menschen, die ein extrem einengenden Glaubensleben erlebt haben und darunter leiden und irgendwie nicht mehr so zurückfinden, dieses befreite Leben, hilf ihnen doch, dass sie diesen Weg zurückfinden, dass sie nicht das Kind mit dem Wasser ausschütten, sondern dass sie nur das ablegen, was unnötige Last und Ballast war, dass sie das leben, was zu einem befreiten Leben mit dir gehört. Herr, erbarme dich. Amen.